Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Manu. Du bist der Micha.
Guten Morgen.
Grüß dich. Du, wenn ich immer sage du, denkt dann der Hörer eigentlich oder die Hörerin, dass sie gemeint ist? Nee, oder?
Und du. Und plötzlich bleiben ganz viele Leute gleichzeitig stehen.
Genau. So, was?
Ich?
Nee, also ich bin der Manu und ich habe heute einen guten Gast am Start. Nein, andersrum. Der Daniel hat das nämlich voll falsch gesagt, als er dich nachgemacht hat. Ja. Du sagst nämlich immer nicht einen guten Gast, sondern ich habe heute den guten Micha zu Gast. So sagst du das nämlich.
Ja, den guten sowieso.
Den guten Micha.
Ja.
Ja, aber in dem Fall stimmt's ja auch. Guten Morgen, guter Micha. Wir reden heute zu zweit, nicht zu dritt, über ein sehr schönes Spiel, über das wir uns beide, auf das wir uns beide sehr gefreut haben. Mhm. Ich glaube, wir haben es auch in dem Vorschau-Cast bestimmt 15 Mal erwähnt oder so. Ja. Und wir haben auch im E3-Podcast ist uns beiden das Herz aufgegangen, dem Daniel natürlich auch, als der Macher dieses Spiels mit nervösen, zitternden Händen auf der Bühne stand und ausgerechnet bei der EA-Pressekonferenz wohl den herzerwärmendsten Moment der ganzen Presse, der ganzen E3-Pressekonferenzen dargelegt hat. Die Rede ist von Unravel. Mhm. Genau. Das ist jetzt endlich da. Wir wollen darüber reden. Wir haben es beide durchgespielt. Vielleicht so kurze Info vorweg. Man kann nicht allzu viel spoilern bei dem Spiel. Es ist ein einfacher Puzzle-Plattformer. Mhm. Wir werden aber schon ein bisschen drüber reden, was wir auch so interpretieren oder was wir auch verstehen oder wie wir es verstehen bei dem Spiel. Aber ich finde, man muss da keine explizite Spoilerwarnung reden, weil es ist eine reine Interpretationssache, die wir da jetzt irgendwie besprechen. Genau. Und man kann da auch andere Dinge rauslesen. Also es ist jetzt nicht, wir spoilern keine Puzzle oder irgendwas. Und die Story ist so emotional, bisschen, dass man da eigentlich eher drüber redet, als dass man irgendwas verrät.
Ja, das ist so ähnlich, das verhält sich so ähnlich wie bei Limbo. Genau. Das kennen ja sehr viele. Da kann man ja auch frei interpretieren. Also jetzt nicht plötzlich Schlüsselszenen erklären, aber wir spekulieren halt ein bisschen, genau, was das Ganze bedeutet, was es soll und so. Und so ähnlich kann man das ja bei Limbo auch machen.
Genau.
Wobei aber, Limbo ja so heißt wie.
Aber dann lass uns das erstmal nach und nach abrollen. was für eine Art von Spiel ist es? Puzzle-Plattformer habe ich schon gesagt, aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen herleiten, wenn es jetzt jemand gar nicht mitgekriegt hat.
Ja, das ist ein Jump'n'Run-Puzzle-Plattformer. Also es wird gespielt auf einer klassischen 2D-Plane. Also man bewegt seine Figur wie im Jump'n'Run nach links, rechts, oben, unten, kann springen und so weiter. Also die Grundzüge sind da drin, aber man läuft da jetzt nicht durch so klassische Mario-Level, wo man irgendwie Items aufsammelt oder so ein Gedöns, sondern das ist eine ziemlich kohärente Welt, die wirkt relativ realistisch und
sehr sogar, ja.
Ja, ja. Und du hast du löst die meiste Zeit Puzzles. Also deine Hindernisse sind wirklich eher Abgründe zum Beispiel oder Sachen, die dir den Weg versperren oder Maschinen, die aktiviert werden müssen oder so. Also man muss viel mit der Umgebung interagieren, hat dafür aber so gut wie keine Gegner, gegen die man antreten kann. Man hat auch jetzt keine Möglichkeit zu kämpfen oder sowas. Man muss also die ganze Zeit seinen Grips einsetzen. Und Spiele, die so in diese Kerbe schlagen, sind in jüngster Zeit zum Beispiel Limbo gewesen. Was heißt jüngster Zeit? Limbo ist ja schon ein bisschen älter. Aber da gibt's auch das mit den Inuiten. Ich habe den Namen gerade vergessen.
Das war super.
Never Alone, ne?
Never Alone.
Genau, also das ist so diese Richtung. Also dieses hier ist aber kein Koop-Spiel, also spielt man grundsätzlich alleine, wobei man das auch hervorragend zu zweit spielen kann. Also ich habe das mit meiner Freundin gespielt, wir saßen jetzt zwei auf der Couch und haben gemeinsam geknobelt, das geht auch. Mhm. Aber man spielt grundsätzlich nur eine Figur das ist das Spielprinzip.
Und genau, und das Clevere an dem Spiel ist, du hast ja schon gesagt, man läuft ja durch eine realistische Welt, also man läuft durch Garten, durch Wälder und so weiter und hat dort auch realistische Hindernisse. Also dann ist dann halt mal ein großer Baumstamm, über den man nicht drüber kommt und dann zieht man sich halt. Also es ist eher so ein Physikpuzzler, kann man eigentlich fast schon sagen. Man ist dann irgendwie, hat eine große Pfütze, da kommt man nicht drüber, dann wirft man sich halt Holzstückchen rein und dann hüpft man auf die Holzstücke und kann dann eben halt da rüber oder man lässt den Wasserstand steigen. So in dieser Art von Puzzles geht's und der Hauptcharakter bringt noch eine zusätzliche Fähigkeit mit, die eben sehr wichtig ist für die Puzzles. Wer das jetzt nicht vor Augen hat, die Hauptfigur ist ein Stoffpüppchen.
Genau.
Also eine rote Figur, die ungefähr so ich sage mal so, Handteller groß ist, oder nee, nicht Handteller, so groß wie eine erwachsene Hand, würde ich jetzt mal sagen. Also so ein Stofftier besteht komplett aus roter Wolle, deswegen eben auch der Name Yarny, wegen Yarn. und der Clou an der Sache ist, dass sich das wie ein roter Faden durchs Spiel zieht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Man ist nämlich, man löst sich so langsam auf. Und dieser Faden, ich weiß gar nicht, ist das im Spiel erklärt, wo der Faden am Anfang festhängt? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall zieht man eben die ganze Zeit einen roten Stofffaden hinter sich her und dadurch wickelt sich die Hauptfigur ab. Und du findest dann auf deinem Weg zum Levelausgang immer wieder so neuen Stoff, den man sich dann um sich rumwickelt. Und dieser rote Faden kann gleichzeitig so als, wie so ein Lasso quasi benutzt werden, um sich irgendwo hoch zu hieven. Also wenn da eine Türklinke ist, dann schleudert er seinen roten Faden oben an die Türklinke und dann kannst du dich hochziehen. Du kannst aber diesen roten Faden auch zum Beispiel zwischen zwei kleinen Stöckchen festknoten und dann baust du dir quasi aus deinem eigenen Fleisch ein Trampolin. Und hüpfst dann damit auf den nächsthöheren Ast oder Zweig oder Tisch oder was auch immer halt in deinem Weg steht.
Das ist eigentlich voll makaber, ne? Mit seinem eigenen Gedärm. Ja, gut. Aber das ist richtig. Das
macht aber ganz clever, weil dadurch mehr so Physikpuzzler wird als so ein. Also im Vergleich zu Kirby Epic Yarn zum Beispiel ist es deutlich realistischer, in Anführungszeichen, und nicht eben so abstrakt, weil Kirby sich ja dann auch ständig in ein Stoff-U-Boot oder solche Geschichten verwandelt. Sowas gibt's hier gar nicht.
Nee. Also das ist aber auch relativ wirklich schlau gemacht mit diesen, mit dem Garn, weil man halt zum Beispiel auch Flaschenzüge erstellen kann. Also du kannst dann irgendwie, du musst einige Gegenstände hochheben und das funktioniert mit einfachen Ziehen einfach nicht. Aber du kannst dann zum Beispiel eine Konstruktion mit deinem Garn entwickeln, damit du dann so eine Art Flaschenzug erstellen kannst. Du kannst auch, also natürlich auch Gegenstände ziehen, Gegenstände festhalten. Es gibt auch Bitte?
Schubsen auch.
Schubsen, genau. Also du kannst auch, und das sind so Sachen, also zum Beispiel, um einen Hebel in Gang zu setzen, kannst du Gewichte erstellen, die du irgendwie einen Hang runterschmeißt, oder du kannst, musst dich mit dem Garn auch irgendwo festhalten, um zum Beispiel Wind zu widerstehen oder so. Die machen echt viel. Also die Mechanik ist eigentlich super einfach von der Kontrolle gelöst. Also du kannst einen Faden festlegen, einen Faden lösen, einen Faden werfen und das war's eigentlich.
Genau, man hat gar nicht viel Tasten und es klingt jetzt auch so super kompliziert, aber ist es gar nicht.
Also
es ist ein sehr einfaches Spiel. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Stellen, wo man mal ein bisschen kniffliger rangehen musste, weil man eben, wie du gesagt hast, so Flaschenzug und dann Wasserstand und solche Geschichten, da ist man dann manchmal ein bisschen dran und manchmal sind die Checkpoints ein bisschen blöd, aber insgesamt ist es schon sehr linear und naheliegend, was man tun muss. Also du kommst eigentlich im Grunde meistens nicht weiter, wenn du nicht genau die Lösung machst.
Ja, das
ist nicht so, dass man groß mehrere Möglichkeiten hat oder irgendwie arg rum experimentieren muss. Man kommt dann schon meistens sehr schnell drauf.
Ja, also meistens sind die Lösungen auch immer so in so ein Laufweite sozusagen. Also man muss jetzt nicht irgendwie in den kompletten Level wieder zurücklaufen und da irgendeinen Gegenstand holen oder so, sondern es ist schon so, dass sich das alles so auf, wenn man das so sich vorstellt, auf 2-3 Bildschirmgrößen so verteilt. Also es gibt manchmal so ein bisschen größere Räume, aber meistens sind die Rätsel so in sich geschlossen. So, aber es wirkt jetzt nie so gestaucht. Also weil die Rätsel sind immer sehr, sehr logisch in die Umgebung implementiert. Das ist auch ziemlich cool. Und das ist sogar ziemlich ungewohnt an einigen Stellen, weil man ja eigentlich immer gewohnt ist, dass Computerspiele einem so jeden Scheiß und jeden Hinweis so um die Ohren hauen, so benutzt dies, benutzt das. Und hier muss man wirklich ein bisschen suchen. Und wenn es dann auch mal an ein, zwei Stellen so ein bisschen stressiger wird, erwischt man sich schon dabei, dass man einfach Sachen übersieht, so, weil sie einfach zu realistisch aussehen. So, es gibt immer so ganz kleine leuchtende Punkte, die so die Interaktion andeuten, aber oft musst du dann auch irgendwie von selbst drauf kommen, was jetzt tatsächlich interaktiv und was nicht. Und das lädt dazu ein, auf jeden Fall die Umgebung ein bisschen aufmerksamer zu beobachten. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, vor allem, weil die auch so wunderschön ist.
Oh Gott,
also,
ja.
Es ist eins der, also ungelogen jetzt, ohne wirklich mit Absicht zu übertreiben, aber es ist einer der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe.
Das ist wirklich wunderschön. Also vor allen Dingen, was mich am meisten umgehauen hat, ist, dass es irgendwie auf der einen Seite total malerisch wirkt, so durch diese Umgebungslandschaften und so weiter, aber trotzdem auch fast fotorealistisch.
Also malerisch würde ich gar nicht sagen, aber es hat so durch diesen Blur.
Ja.
Also du hast so das Gefühl, als wärst du halt mit der Kamera quasi direkt auf dem Boden und diese, wie heißt diese Makro?
Ja, doch, Makroaufnahmen. Ja.
So Makroaufnahme.
Es ist so ein Tilt-Shift-Effekt.
So ein Tilt-Shift, genau. Das genau. Ist Tilt-Shift-Effekt. Also Jani ist gestochen scharf und auch die Objekte genau um ihn rum. Und aber der Hintergrund ist halt total blurry. Und dadurch kommt dieses Malerische irgendwie, glaube ich, mit rein. Weil du läufst dann zum Beispiel über eine Zugschiene und er stützt sich dann halt so und klettert so diese Zugschiene hoch.
Ja.
Und ist ein normales Hindernis in dem Moment. Du läufst einfach so drüber, aber du erkennst halt im Hintergrund dann, was für eine Dimension das alles hat.
Ja, genau.
Ja, dann läuft auch mal ein Elch vorbei und der sieht halt wirklich dann nicht gemalt aus oder auch nicht wie bei Firewatch alles so in so einer bestimmten Farbwelt, sondern alles brutal realistisch, aber durch diesen Blur-Effekt hat es auch so einen Märchencharakter. Ist ganz schwer zu beschreiben, aber es ist schon eher Fotorealismus.
Ja, es ist auch, also es hat eine unglaubliche Tiefe irgendwie. Ja. Dadurch, du nimmst ja alles aus der Perspektive des kleinen Männchens wahr, deswegen ist es eigentlich auch sehr plausibel, dass dass weiter entfernte Sachen dann auch so ausgeblurrt sind. Das sind oft so einfach Sachen, die für Menschen irgendwie die normale Größe haben. Und so ein Elch ist für dich halt ein Koloss. Und das sieht auch so aus. Es gibt wirklich dann irgendwie auch so Stellen, wo dir wirklich Tiere in der Natur so entgegenkommen und entgegenlaufen. Und so eine Krähe zum Beispiel hat halt einfach wirklich eine extrem bedrohliche Größe für dieses kleine Garnwesen. Und das zeigt dir dieses Spiel auch wirklich sehr gut. Und es gibt da diese eine Stelle mit dem Elch, da geht das Spiel dann extra nochmal in so eine Froschperspektive. Also Jani guckt hoch, die Kamera schwenkt so ein bisschen hoch und dann läuft da so ein Ding vorbei. Du kommst von wie in Jurassic Park oder so. Aber dabei ist es nur ein Elch, der dann also auch seinen Elchlaut von sich gibt. So und es klingt wirklich, als würde er jetzt so ein Brontosaurier. Nee, sag ich nicht. Mach ich nochmal. Aber das ist wie so ein Brontosaurier, ne? Weißt du, man fühlt sich so ein bisschen wie bei einem ersten Jurassic Park, wenn sie dann zum ersten Mal vor diesen Dinosauriern stehen. So, das war irgendwie genau so eine Situation, nur mit einem Stoffwesen. Und es ist so, und was unfassbar ist, sind diese Details. Also es sind so, es gibt manchmal so Stellen, wo man denkt, wie haben die das gemacht? Also wirklich so, wo, also für so Baumstämme, so Wurzeln, die halt von Bäumen, die so in den Boden irgendwie sich reingraben, darüber Moos bewachsen, total detaillierte Rinde irgendwie drauf. Das sieht aus wie ein Foto. Und dann gehst du in so eine Eishöhle rein mit Eiszapfen und auch so wie sich die Umgebung in diesen Eiszapfen reflektiert. Das sieht so geil aus.
Hammer, ja, echt.
Und das ist auch wunderschön beleuchtet. Also das ist halt auch die schaffen es halt wirklich fast durchgehend halt auch durch die Beleuchtung total gut, die Stimmung zu transportieren, ob es jetzt düster oder irgendwie schön sein soll und so. Und das ist rundum gelungen. Und auch so auch Jani fügt sich da einfach perfekt ein. Und das ist das Komische eigentlich und das Erstaunlichste von ich, weil Jani ist ja eigentlich so ein rotes Stofftier, Stofftier sagen wir immer, Wesen. Ja. Und eigentlich müsste der ja total unpassend sein, weil das ja irgendwie... Der passt ja nirgendwo rein. Das ist halt irgendwie so ein totales Fremdobjekt. Und irgendwie fügt er sich trotzdem in diese ganze Stimmung. Also der wirkt nicht so wie eine Figur, die da so reingedrückt ist, sondern der interagiert halt total gut mit der Umgebung. Und vor allem.
Ja, es liegt halt vor allem auch daran, dass du wirklich so diese kleinen Fädchen an ihm noch erkennst und so. Weil er halt auch eben wie eine echte Stoffpuppe, nenne ich es jetzt mal, aussieht. Ja. Oder Wollpuppe.
Das sind auch so schöne Kleinigkeiten. Es gibt halt zum Beispiel so Stellen im Schnee. Und wenn du. Das ist
herrlich.
Das ist herrlich. Also es sieht wunderschön aus, wenn du da so durchläufst. Das ist aber so ein Effekt, den kennt man natürlich aus anderen Spielen. Aber was toll ist, wenn du dann zurückgehst und dann sammelst du ja auch Garn ein, dann ist der Garn, der länger im Schnee gelegen hatte, auch mit Schnee bedeckt und halt nass. Ja,
deine Füße.
Ja. Und dann wickelst du den Rest wieder zurück und dann ist ein Teil deines Körpers halt einfach durchnässt, so. Ja,
und weiß
und so. Und weiß. Und das sind so Kleinigkeiten, die das einfach total liebenswert machen.
Es ist wunderschön. Also man ist echt, man läuft da immer mit Staunen irgendwie durch und es ist auch super abwechslungsreich von den Welten, nenne ich es jetzt mal. Also man hat natürlich so klassisch, wie man es bei Plattformen erwartet, so verschiedene Themensets. Ne? aber während das irgendwie bei Kirby und Co., dann bist du halt dann auf einmal in Ägypten und so. Das ist hier alles in Schweden.
Ja.
Also man hat so dieses Gefühl, das ist ja auch bewusst so gemacht, das ist ein schwedisches Studio, die auch so, glaube ich, ihre Heimatgefühle und ihre Familienurlaube, die sie in Schweden gemacht haben, da so auch sehr stark verarbeitet haben. Es gibt ja dann auch so ein zentrales Fotoalbum, in dem man auch echte Bilder sieht und man begegnet mit Jani, wenn man dann durch die Landschaft läuft, auch immer so Erinnerungskugeln, wo man dann so kurz aufleuchten sieht, wie Menschen an dem Ort waren. Also dann läufst du an so einem Campingplatz vorbei und dann liegt da halt auch noch so ein bisschen Müll rum und dann siehst du halt so eine Erinnerung, wie da irgendwie ein Vater mit seinen zwei Kindern Picknick gemacht hat und solche Geschichten. Also sehr, sehr, Also dieses Thema Erinnerungen und so dieses Thema Familie und Urlaub, das zieht sich da durch wie ein roter Faden, logischerweise. Ja. Und aber dadurch hat es alles eben auch, was ich sagen wollte, mit dieser Abwechslung. Du hast halt so verschiedene Gebiete in Schweden. Also du hast so einen richtig schönen herbstlichen Wald mit diesen Elchen und so weiter. Dann hast du die Schneelandschaft und Eis und dann bist du aber auch später in so einer alten Fabrik. Das hat dann wieder eine ganz andere Stimmung. Also so, wie man es eben auch erwartet, dass eben so verschiedene Welten kommen. Und die Hindernisse und die Rätselmechaniken, die passen auch immer sehr gut dazu. Also man hat eine ungeheure Abwechslung. Man flüchtet dann mal vor Krähen. Das fühlt sich wieder ganz anders an, als wenn du mit so einem Holzstück irgendwie Schlitten fährst im Schnee. Oder ja, meine Lieblingsstelle, wenn man so kurz mal zu einem ohne jetzt was zu verraten, man baut sich quasi ein Jetboot für Wasser zu überwinden. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Eine super lustige Stelle. Also man ist die ganze Zeit auch am Schmunzeln und am Lächeln und freut sich so mit dem Jani mit, was er da erlebt. Aber ich habe auch öfter mal irgendwo gelesen, dass manche sagen, das ist so ein bisschen kitschig und auf diese emotionale Tube drückend, aber das ging mir gar nicht so, ehrlich gesagt, weil es war einfach nur so ein Feel-Good. Schön, ach, also mir ist immer das Herz aufgegangen, weil es nicht, also Kitsch ist für mich, wenn jemand bewusst auf eine Tube drückt, um dir quasi Gefühle zu entlocken. Aber das Gefühl hatte ich hier nicht. Also es wurde nicht so draufgedrückt, so, oh, guck mal, der arme Jani und oh, guck mal hier diese Erinnerung, sondern das war einfach nur so, schaut her, wie schön wir dieses Blablabla in Erinnerung haben und wie schön diese Landschaft ist. Und es war einfach so. Also für mich wirkte es authentisch und nicht kitschig. Weißt du, was ich meine?
Ja, also lass uns mal genau bei dem Punkt bleiben. Also es gibt noch viel zu anderen Sachen zu sagen, auch wegen Schweden und so. Aber hier, der Punkt ist halt auch wichtig, weil die Kritik habe ich auch oft gehört mit Kitsch. Kitsch ist ja auch schwer zu definieren. Also es gibt ja keine... Kitsch ist eins dieser deutschen Wörter, für die es keine englische Übersetzung gibt.
Ja gut, die sagen auch Kitsch.
Also ja, aber es gibt halt keine 1:1 Übersetzung und Kitsch ist auch nicht wirklich definiert sagt aber im Grunde genommen, dass Emotionen und das irgendwie vermittelte Sachen nicht frei auslegbar sind, so, sondern ziemlich eindeutig. Da wird mit einfachen Mitteln wird halt ein Gefühl oder irgendwie eine Stimmung erzeugt und das macht Unravel auch. Das machen aber auch 90% aller anderen Computerspiele. Deswegen fand ich es jetzt irgendwie als Kritik ein bisschen komisch. Also ich fand Also es ist sogar im Gegenteil sogar so, dass diese Erinnerungen, die da gezeigt werden, ja sogar relativ diffus sind. Also wir wissen zwar, dass dort ein Picknick stattgefunden hat, aber wir sehen ja nie Gesichter. Oder ganz selten. Also es gibt in diesem Spiel gibt's ganze zwei menschliche Gesichter, die wir sehen, aber ansonsten ist ja alles irgendwie total in der Schwebe.
Die Fotos sind auch immer so gemacht, dass man die nur von hinten sieht. Also das so interpretierbar, nenne ich es mal.
Genau.
Also so ein Foto, mit denen sich auch alle irgendwie identifizieren können. Genau.
Ja, also es ist natürlich klar, dass Jani als Wesen natürlich eher so eine liebevolle Art irgendwie auch repräsentiert und halt auch ein Charakter ist, der ganz deutlich halt auch knuddelig sein soll. Das steht völlig außer Frage. Klar. Aber ich empfinde das jetzt nicht irgendwie als Nachteil. Im Gegenteil. Also es ist halt ein freundliches Spiel und wenn es düstere Stimmung zeigt, dann halt auch wirklich relativ profan. Das ist aber auch in Ordnung in diesem Kontext und auch die Stimmung, die dort transportiert werden, die sind halt eindeutig. Das ärgert natürlich Berufskritiker total, wenn sie selbst in ihre Kritiken nicht mehr Interpretation reinschreiben können und dann ist so ein Spiel wie Unravel eher so, ja toll, ist halt schön. Also, nein, im Ernst. Also, ohne Witz. Ich fand halt, mich hat's halt auch überhaupt gar nicht gestört. Ich fand das im Gegenteil sogar sehr gut. Auch sehr, sehr schön, ein Spiel zu haben, das mir jetzt nicht irgendwie den Mindfuck präsentieren möchte. Und das hat bei mir auch total gut funktioniert. Also, dieses Fotoalbum. Echt, der macht dieses Fotoalbum auf. Man sieht am Anfang eine alte Dame, die am Ende ihres Lebens irgendwie steht und man merkt irgendwie so, okay, da geht's um Erinnerung. Wir müssen jetzt irgendwie den wortwörtlichen roten Faden irgendwie finden und Erinnerungen aufsammeln. Das ist ja im Grunde genommen das, was du irgendwie machst. Und dadurch, dass du selbst dich da rein projizieren kannst, irgendwie funktioniert's gerade umso besser irgendwie. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, so hier ist Protagonist X und dieser Protagonist, dem ist dies und jenes erfahren oder so, sondern es bleibt halt immer irgendwie in diesen frei definierbaren Zustand und so. Und
ja, aber ich habe auch das Gefühl, es ist ein Stilmittel.
Ja.
Also Unravel erzählt keine Geschichte im eigentlichen Sinne. Also weißt du, sowas wie Firewatch, da hast du ganz klar zwei definierte Charaktere und da kannst du dich reflektieren in dem, was dort erzählt wird und passiert. Und das ist auch eine ganz klare Geschichte, wo du so ein paar Sätzen runterschreiben kannst, was passiert, dann passiert dies, dann reagiert jemand so und so. Das gibt's bei Unravel ja gar nicht. Ja. Also es gibt eine kleine Prämisse, alte Frau hat ein Fotoalbum, macht es auf und dann geht's eigentlich direkt schon los. Und alles andere ist eigentlich Interpretationssache. Ob du jetzt interpretierst, dass du als Jani nochmal alles abreißt, was diese Frau erlebt hat, ja, so abreißen im Sinne von bereisen, dass du nochmal an die schönsten Erinnerungen zurückreist und ob das jetzt das symbolisiert oder wenn du dann irgendwie so kleine Stoffblümchen am Ende eines Levels aufhebst, sind es dann bestimmte markante Punkte. Das ist nicht klar definiert in diesem Spiel. Mhm. Und das, finde ich, kann man dem Spiel auch nicht vorwerfen, wenn es keine Geschichte erzählt, weil es ist immerhin ein Puzzle-Plattformer und kein Storytelling. Also es ist kein Walking Simulator oder kein Adventure.
Ja.
Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn es dann auch so vage bleibt. Und ich finde, dass man den Machern anmerkt, dass sie einfach nur ein schönes Spiel machen wollten. Schön, genau, im Sinne von optisch wahnsinnig beeindruckend, schön im Sinne von, dass du dich in dieses Spiel fallen lassen kannst und einfach genießen kannst. Also es will nicht so dir mit Twists oder mit Mindfucks oder mit großen Überraschungsmomenten oder sowas wie Limbo so eine unheimliche Atmosphäre erzeugen. Es will einfach nur dich wohlfühlen lassen, hatte ich so das Gefühl. Genau. Und das hat es bei mir komplett erreicht und ich war total zufrieden mit dem, wie das Spiel so ist, wie es sein möchte.
Also was man natürlich klar sagen muss, ist, das hat natürlich schon eine gewisse Postkartenästhetik, ne? Durch die Optik und durch Jani und so. Das sieht schon so ein bisschen aus wie diese Grußkarten, die man bei der Post kaufen kann oder so. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber das muss man wissen. Es hat nicht Limbo. Limbo ist halt also kein schwarz-weiß Scherenschnitt mit super düsteren Mindfuck-Zeug. Das ist halt Jani nicht. Also ein Revel ist halt wirklich schon ziemlich relaxed. Und auch die gesamte Musikuntermalung, die ist halt sehr, sehr relaxed. Über die Musik müssen wir gleich nochmal reden. Mhm. Die ist fantastisch. Aber das ist halt eben das Ding. Und ich finde, bei mir hat es auch funktioniert. Also, für mich hatte das Spiel schon bei dem Fotoalbum. Du fängst halt irgendwie in dieser Wohnung an.
Nee, ich fand, die Oma sah gruselig aus.
Fandst du?
Ja, die war überhaupt, also das ist ja zum Glück das einzige Charaktergesicht, also fast das einzige, was man, oder der einzige Mensch, den man irgendwie groß nimmt. Und ich finde das Intro, die Frau war irgendwie komisch gerendert.
Also, findest du?
Ja, im Echt? Vergleich, die wirkte, also das war so Uncanny Valley, weil das alles andere wirkt so dermaßen realistisch und fotorealistisch, dass diese Frau irgendwie auf mich gruselig gewirkt hat, also oder auch nicht sehr, sehr, also es, ja, hatte irgendwie einen Bruch gehabt, aber das ist ja wirklich nur die Anfangsszene und dann sieht man die ja auch nicht mehr.
Ja, das stimmt. Aber ich, in dem Moment, wo er dann zu diesem Album geht und da sind alle Bilder, die du noch nicht gefunden hast, irgendwie so komplett blurry und kaputt, da war ich schon so, oh Gott, ist das geil. Und da hat das mich schon gewonnen. Also es ist ein sentimentales Spiel. Das ist ganz klar. Aber ich finde das schön.
Aber auch nur, wenn man sich so darauf einlässt. Also man kann es auch ganz glücklich zu Ende spielen und alles happy finden. Das ist überhaupt nicht irgendwie so. Und das meine ich eben mit diesem Vorwurf, oder nicht, was heißt Vorwurf? Ich hatte eben nicht das Gefühl, dass dir das Spiel Emotionen aufzwängen will, sondern du kannst auch einfach da happy durchlaufen und dir kann die Oma auch scheißegal sein. Weißt du, wie ich meine?
Also
es ist nicht so harte Kost wie jetzt eben zum Beispiel Dragon Cancer oder sowas, wo du halt ganz klar weißt, es ist ein echtes persönliches Schicksal und da musst du auch durch diese Täler durch diese emotionalen Täler, die da in diesem Spiel sind. Und Jani ist ja das komplette Gegenteil. Also du läufst da durch und ist immer schön und es gibt vielleicht mal ein paar dramatische Momente, wo Jani im Schnee halt feststeckt und solche Geschichten, aber das ist alles so märchenhaft schön, trotzdem dabei anzuschauen.
Es ist, aber ich finde das Argument aber auch seltsam, weil die meisten Computerspiele wollen dir ja Emotionen aufdrücken. Und das auch überhaupt nicht in keinster Weise auslegbar. Also es ist immer ziemlich eindeutig, wie Lara Croft sich fühlt und es ist sehr eindeutig, wie sich Leute in so Walking-Simulationen fühlen. Also die Stimmung wurden ja auch bei, Everybody's Gone to the Rapture sehr klar transportiert. Es gibt eigentlich fast kein Spiel, das nicht auf seine Art und Weise kitschig ist. Und ja, auch GTA ist kitschig, weil das ganze Gangster-Kram und dieses Pseudo-Cool und so, da sind tausend Klischees drin. Computerspiele arbeiten mit Kitsch. Kitsch bedeutet, also das muss man wirklich sagen, Kitsch bedeutet nicht Christbaumkugeln und lustige rote Farben. Ja, das ist nicht die Definition von Kitsch. Das kann man kitschig finden. Aber Kitsch bedeutet, dass das alles eindeutig ist. Kitsch ist das Gegenteil von David Lynch oder irgendwelchen anderen Arthouse-Sachen. Kitsch ist das Gegenteil von das, was man interpretieren muss, wo man Sachen reinpackt. Und die wenigsten Computerspieler haben eine unterschiedlich auslegbare Interpretationen. Also sie bieten wenig Raum für Interpretation. Es gibt diese Spiele, die sind auch cool. Die findet man auch eher so im Indie-Sektor. Aber das meiste, was wir da sehen, ist halt schon eher so. Also Mainstream bedeutet ja auch, dass man solche Sachen eindeutig transportiert. Und deswegen ist das Kitsch. Wenn wir bei Electronic Arts bleiben, Dead Space ist auch Kitsch. Das ist so eindeutig, dass das ist halt eben einfach.
Schon das muss man, fast Pulp.
Ja, das ist ja schon fast Pulp. Und deswegen, klar, also das ist die. Diese Definition ist halt eben falsch von Kitsch. Das ist, Kitsch heißt einfach nur, kann ich, ist irgendwie überbordern, kann ich, es ist halt einfach relativ eindeutig. Da haben sie den einfachsten Weg gefunden, dieses Gefühl zu transportieren. Das machen sie hier auch bei Unravel, aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Und also im Gegenteil, es ist ja eigentlich sogar so, dass Unravel da noch relativ diffus bleibt zu anderen Sachen. Aber irgendwie hat das bei vielen Leuten dieses rote Wesen, dieses Gefühl ausgelöst. Und wenn man halt vom Beruf aus schon so ein bisschen zynisch ist oder vielleicht generell, es gibt ja auch so Kritiker, die so eine Rollen, also so Rollen übernehmen, wenn sie Kritiken machen.
Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, genau.
Ist klar, dass die dann in ihrer Rolle auch bleiben müssen, aber.
Ja, genau. Und die zerreißen sowas dann natürlich, klar. Also, die für die ist das ein gefundenes Fressen und das darf man dann auch nicht so ganz ernst nehmen.
Ist halt immer noch eine subjektive Geschichte, ja. Videospiele auch.
Aber das Spiel ist halt sehr persönlich. Also ich habe auch in den Credits dann gesehen, also ich habe es wirklich tatsächlich erst vor einer halben Stunde durchgespielt und das sind ja wirklich, das Kernteam sind ja auch gerade mal 11 Leute oder so. Mhm. Das ist ein winziges ein Team. Ja. Und das merken auch wirklich. Also die haben halt auch so ein kleines Vor- und Nachwort und bedanken sich halt herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu spielen. Und sagen halt auch selber, es ist halt persönliche Erfahrung und du merkst halt wirklich diesem Spiel an, dass es ein persönliches Ding ist. Und
ja, aber auch eben, aber ich glaube, das ist nämlich auch ein valider Kritikpunkt, dass man sagt, es ist nicht, du kriegst nichts von diesem Team persönlich mit, sondern es sind so Allgemeinplätze, die da, also weißt du, du
ja, hast danach ja,
nicht
ja.
eine Charakterisierung, wie diese Menschen sind.
Ja, es ist keine Selbstdarstellung.
Genau, ja.
Aber ja.
Persönlich fand ich jetzt eben das falsche Wort im Sinne von, du hast danach, bei Dragon Cancer bist du wirklich, quasi fühlst du dich wie ein Voyeur in dieser Familie oder auch bei Firewatch, hast du ein ganz klares persönliches Bild von diesen zwei Charakteren. Du weißt natürlich nicht, wie viel Persönlichkeit von dem Autor steckt damit drin, aber sind zumindest Persönlichkeiten geworden und Jani wird ja keine Persönlichkeit, also der bleibt Das Spiel, das kann man schon sagen, das Spiel ist insgesamt sehr oberflächlich.
Das ja, kann man vielleicht
das sagen. Das kann man sagen, ja, auf jeden Fall. Aber für mich war da eben das Gefühl entscheidender, was beim Spielen entsteht. Was ich aber dem Spiel wirklich vorwerfen kann, wenn man mal ein bisschen noch Kritik auf der anderen Seite sagen möchte, es steuert sich leider nicht so fluffig, wie der Rest vom Spiel ist. Also es fand es jetzt auch nicht so dramatisch, weil die 4-5 Stunden, die man mit dem Spiel beschäftigt ist, funktioniert das alles schon ganz gut. Es gab dann halt mal ein paar Stellen, da hätte ich den Controller kurz am liebsten an die Wand gepfeffert, weil wenn du so Physik-Puzzler hast, dann kann es manchmal ein bisschen friemelig werden, weil natürlich dann die Sachen berechnet werden und nicht irgendwie animiert vorgeskriptet sind. Also wenn sich so ein Baumstamm verhält, sich dann halt physikalisch korrekt, in Anführungszeichen, und dann fällt der halt auch schon mal auf dich drauf, so, ja, und dann bist du irgendwie platt. Oder deine Schnur verheddert sich, weil die halt einfach physikalisch berechnet wird. Und dann fummelt man da manchmal an solchen Geschichten rum. Es ist wirklich nur so 2-3 Rätsel, die wirklich nervig sind dann in dem Kontext oder in dem Bezug oder mit dem Kritikpunkt, den ich jetzt meine. Da habe ich halt nochmal geknotet und nochmal zurück. Und dann war der Checkpoint blöd gesetzt. Und dann habe ich das halt irgendwie 8-9 Mal machen müssen, die Stelle. Und die hat mich echt genervt, weil ich dann auch nicht wusste, bin ich jetzt zu blöd? Oder ist die Physik gerade irgendwie bescheuert? Oder habe ich irgendwie falsch geknotet? Und das war eigentlich so der einzige Punkt, wo ich sagen musste, da merkt man, dass die Steuerung halt, dass es halt ein noch relativ junges Team ist. Und da merkt man dann auch wieder, wie genial Nintendo arbeitet an solchen Stellen, weil sowas würde dir bei Kirby Epic Yarn oder so nicht passieren. Ja, so dieses Gefühl entsteht da gar nicht an solchen Spielen. Und da merkt man dann halt einfach so diese Erfahrung und das Feintuning, was die Steuerung angeht. Aber für ein Erstlingswerk fand ich das trotzdem fantastisch.
Ja, das ist die da gebe ich dir recht mit der Steuerung. Es sind aber auch ein paar ganz witzige Sachen passiert, in Anführungsstrichen witzig.
Durch die Physik dann.
Also zum Beispiel, es gibt dann irgendwie so eine Stelle, wo man, oder mehrere Stellen, wo man in so einer Maschine ist, und das war in dem Fall so eine Schreddermaschine auf einem Schrottplatz. Und dann hatte ich den Effekt, dass ich einfach zu wenig Schnur hatte. Also ich bin einfach nicht zum Checkpoint gekommen. Es gibt dann halt so diese Stoffwirbel, die sind dann für die Checkpoints, da lädt man sich dann halt auf, in Anführungsstrichen, bekommt mehr Garn, um weiterzulaufen. Und es kann passieren, dass du, wenn du dich umständlich verknotest an bestimmten Knotenpunkten, dass du dann tatsächlich zu wenig Garn hast. Also dann bleibst du wirklich...
Oftmal auch ein Rätsel. Also ja, manchmal ja. Ist es auch mit Absicht so.
Genau. Ja, genau. Es ist durchaus bewusst so. Also man muss halt schon ziemlich intelligent teilweise den Garn halt setzen, damit man halt auch wirklich weiterkommt, damit man die letzten Zentimeter sozusagen schafft. Und was mir da passiert ist irgendwie, da hatte sich der Garn irgendwie komplett um ein Gewinde einer Maschine gedreht. Also wirklich
so. Hat sich so aufgewickelt.
Ja. Oder? Und plötzlich merke ich so, hä, wieso, was ist denn da los? Und dann bin ich Stück für Stück immer weitergezogen worden. Und sowas kann mit der Physik dann auch passieren. Das ist irgendwie, und das war auch ganz schön bedrohlich an der Stelle. Also ich weiß nicht, ob sie das, wahrscheinlich haben sie es absichtlich drin gelassen. Das wird auch einigen anderen passiert sein. Aber du kannst halt auch wirklich aufgewickelt werden. Und dann ist es um Jahre geschehen.
Du hast jetzt keine Leben oder keine Health-Punkte oder so weiter, wenn du halt irgendwie stirbst. Also Jani ist ja aus Stoff. Das heißt, wenn du zu lange im Wasser bist, dann zieht sie ihn halt einfach runter und dann fadet's kurz aus und du fängst halt am letzten Checkpoint an.
Boah, ich fand diese stillen Tode aber echt mies, ey. Also das Jani spricht ja nicht, ne? Der hat ja keine Stimme.
Und genau, das ganze Spiel hat komplett keine Texteinblendung.
Genau.
Außer irgendwelche schwedischen Verkehrsschilder oder so.
Ja klar, also so Warnschilder oder sowas. Aber die Jani ist halt einfach ein stummes Wesen so und hat halt auch dadurch, dass er nur aus Stoff besteht, jetzt auch nicht so das Gewicht, dass er jetzt großartig Geräusche machen könnte. Und wenn der stirbt, das ist irgendwie mies. Also das ist wirklich mies. Also wenn der irgendwie auf dem Boden aufprallt, dann machst du einfach Flop.
Ja.
Und das war's. Dann ist der tot. Oder wenn der ertrinkt, dann ertrinkt er ganz still. Das ist so traurig. Das ging mir viel härter zu Herzen als die Tode bei Limbo zum Beispiel, wo irgendwie der kleine Junge in tausend Teile zerspratzt wird. Super brutal. Da muss ich echt sagen, also das Jani, das ist mir irgendwie näher gegangen, wenn der wirklich gestorben ist. Das war manchmal so überraschend. Du läufst da so durch die Welt und blapp, überrollt dich ein Feld. So. Und du denkst, was ist hier passiert? Und er schreit nicht und es gibt keinen Schmerzensschrei und der warnt dich nicht oder hat irgendwie, du siehst an seiner Körperhaltung auch immer, das ist auch ziemlich cool, wie es ihm geht. Also das ist auch super gut transportiert, weil der hat immer so, der reflektiert immer die Umgebung und auch immer so das Ganze drumherum. Also du siehst ihm immer an, wenn er friert oder wenn ihm irgendwas Angst macht oder wenn er sich freut. Also es gibt in der Wohnung zum Beispiel auch ein Klavier, wo du drüber laufen kannst und dann jubelt er jedes Mal, wenn er Töne macht. Das ist großartig. Also der hat halt auch so einen netten kleinen Charakter, aber die Sache ist, dass der diese stillen Tode, boah, ist auch nicht, also irgendwie hat mir das ganz schön wehgetan.
Naja.
Ja, aber
ich weiß,
das.
Ich weiß, was du meinst.
Aber das bin nur ich. Also, ist komisch, ne? Also ich spiele 1000 Horrorspiele, wo die Leute so grausam sterben und
Gesichter. Ich habe mir nur gedacht, der hat ja keine Schmerz.
Boah, es gibt eine Stelle, wo er. Nein, es gibt ja eine Stelle, wo er irgendwie in Säure auch versinken kann. Es gibt ja so einen verseuchten See. So, und wenn du da reinfällst, dann sprudelt und spratzelt das so. Und ich habe das dann mit meiner Freundin hier gespielt, so, und dann fiel er da rein und wir so, nein! Weißt du, weil es sah wirklich nach Schmerzen aus. Und aber er kann das ja nicht ausdrücken.
So rausschaut.
Ja, er kann das ja nicht ausdrücken. Er zuckt halt nur so ganz will. Boah. Also eigentlich voll brutal.
Und der Oscar für den besten Nebendarsteller, den gebe ich ja diesem Arschloch-Meerschweinchen.
Das ist so geil. Das ist auch geil, wie man es vertreibt. Es gibt halt dieses oder ist es ein Biber? Ich weiß jetzt gar nicht.
Ja, irgend so ein kleines.
So ein Nagetier auf jeden Fall. Ja, und die, ich glaube, es ist ein Biber, aber die, das verfolgt dich durch.
Es war kleiner.
Es verfolgt dich durch den, oder ein Frettchen
Hamster,
oder so.
Es war ein Hamster, glaube ich.
Meinst du? Aber es verfolgt dich dann durch diesen Tunnel. Und dann kannst du aber auf so Pilze springen und die erzeugen so einen Ekelgeruch, dass das Ding dann immer Stück für Stück zurückweicht. So, und das ist super cool.
Hat viel ja, von auch so mit der einzige Gegner und dann gibt's noch so ein paar Krabben, die sind auch witzig, weil die natürlich mit ihren Scherenhänden natürlich auch entsprechend eine Gefahr für Jani darstellen. Aber viel öfter bin ich eigentlich durch irgendwelche Schrottteile gestorben, die man irgendwie ziehen und dragen muss und die dann auf der drauf landen. Ja. Also es gibt so ein paar so Action-Sequenzen, wo du dann innerhalb von einer gewissen Zeit was machen musst, aber die sind auch echt 2-3 Mal oder so im ganzen Spiel verteilt. Da musst du halt 2-3 Mal mit Trial and Error, das kann man ihm vielleicht höchstens noch vorwerfen, dass man da nicht logisch irgendwie manchmal draufkommt, sondern muss halt mit Trial and Error probieren.
Ja, aber diese Szenen sind in solchen Puzzle-Plattformen relativ üblich. Also ich kann...
Die gehen meistens auch nicht viel anders. Bei Ori in the Blind Forest war das doch auch so, dass man das
richtig, ja.
Gelernt haben.
Ja, stimmt, muss. Das haben wir gar nicht genannt. Aber gut, im Ori in the Blind Forest ist ein bisschen mehr Metroidvania, da ist ja noch mehr Gameplay und auch wirklich so Fähigkeitenbaum mit drin. Aber ich glaube, Limbo ist so das bekannteste Spiel, ist auch eins meiner Lieblingsspiele übrigens. Also ich soll jetzt nicht so wirken, dass ich das blöd finde. Im Gegenteil, ich liebe Limbo. Aber das da, da gibt's so viele Stellen, wo man dann erstmal ausprobieren muss, was passiert und was kommt. Gerade durch den Scherenschnitt hast du einige Sachen ja auch am Anfang nicht gesehen. Also da kommen ja manchmal Kreaturen aus den Schatten rausgesprungen, was du nicht siehst. Das ist ja natürlich sehr ähnlich. Also ich fand's jetzt hier bei Unravel aber deutlich weniger frustrierend als bei vergleichbaren Spielen. Also ich finde das Spiel schon eher einfach. Also ich habe da eher so durch die Umgebung halt manchmal einfach Hinweise übersehen. Also das war so das Einzige. Weil
es halt so realistisch aussieht.
Richtig,
die stechen nicht so raus.
Ja, ja. Die stechen nicht so raus. Also wirklich an eins verstehen gedacht, hä, wie komme ich denn da hoch? Aber dann halt wirklich Kaffee geholt, wiedergekommen und dann halt erst gesehen, so mit einem neuen Blick sozusagen, was man da so machen muss. Und das war so die einzige, das wird die einzige in Anführungsstrichen Schwierigkeiten. Sonst finde ich das Spiel aber eigentlich relativ smooth durchspielbar. Und das ist auch perfekt für verregnete Sonntagnachmittage. Also dafür ist es wirklich da. Lass uns mal bitte kurz über die Musik sprechen.
Ja.
Die ist
Musik.
So geil.
Micha, sag mal, wie fandest du eigentlich die Musik?
Ich fand die großartig. Richtig schön. Also das, ich bin jetzt in der Mangelung an Genrebezeichnungen. Ich finde sowas immer schwierig zu sagen. Ich finde aber schon, dass sie sehr traditionell klingt, so wie traditionelle schwedische Musik. Sie hat so eine, von der Instrumentalisierung ist es so, zum Beispiel Geige und Klavier und hat auch viele andere analog gespielte Instrumente. Also es ist komplett analog. Das merkt man auch. Und sie ist aber trotzdem so sehr in den Hallraum versetzt, also so hallig, dass man dadurch immer so das Gefühl von Weite und Fernweh hat. Mhm. Das ist so, also das erzeugt ein ganz sonderbares Gefühl. Das ist wirklich wie, also wie eine Erinnerung, die ganz weit in der Vergangenheit zurückliegt, tatsächlich so. Und das fand ich, das haben die super gut mit dieser Musik instrumentalisiert. Es gibt so Stellen, also es gibt ganz wenige Stellen, wo das, wo dieses Duo aus oder generell die Kombination aus Klavier und Streichern aufgelöst wird, dann kommen dann auch mal so andere Instrumente wie Glockenspiel oder so dazu, zum Beispiel bei Winter oder sowas. Mhm. Auch hier, das ist natürlich kitschig, dass man Schneeflocken mit Glockenspiel unterlegt, so, aber es ist schön. So. Ja.
Die haben die auch extra aufgenommen. Also man sieht auch in den Credits dann Aufnahmen aus dem Studio. Also die haben das auch extra live eingespielt sozusagen für dieses Spiel. Und das tut dem Spiel wirklich gut,
finde
ich auch. Also so Konservenmusik hätte da überhaupt nicht.
Nee, also ich habe das noch nicht gesehen, aber ich glaube, es gibt Making-of zur Musik und da wird drin erklärt, dass die Musik tatsächlich von lokalen Musikern kommt.
Lokal.
Also von Musikern, die auch tatsächlich aus Schweden kommen und halt auch die entsprechende traditionelle Spielweise so mitbringen und so. Und ich finde, das haben sie echt gut gemacht, weil die Musik transportiert, die Musik erzählt halt trotzdem die Geschichte halt mit. Also sie ist halt Bestandteil der gesamten Dramaturgie. Das hat mir total gut gefallen. Also die transportiert natürlich nicht nur die Stimmung, sondern ist halt auch einfach Teil der Geschichte und nicht einfach irgendwie so ein Hintergrundgewumsel. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass die ganze Zeit die Musik wirklich im Hintergrund läuft, aber trotzdem dir nie auf den Sack geht. Also das ist unheimlich schwer, in Spielen sowas hinzukriegen. Sie ist halt auch dynamisch angepasst an der Situation. Also je nachdem, was für einen Levelabschnitt du erreichst, verändert sich die Musik halt auch. Und sie wird aber trotzdem nie oder selten vordergründig. Also es gibt halt einfach so bestimmte Stellen, die werden akzentuiert, aber ansonsten behält sie sich halt auch wirklich auch sehr, sehr so im Hintergrund. Und das fand ich unglaublich beeindruckend gemacht. Also den Soundtrack hätte ich gerne separat. Vielleicht gibt es den ja irgendwo zu erwerben. Also fand ich super, super gut. Schon,
man kann das Spiel spielen und gar nicht groß über den Soundtrack nachdenken.
Ja.
So, weil der sehr dezent mitläuft und die Stimmung trägt, aber er spielt sich nie in den Vordergrund im wahrsten Sinne des
Wortes. Genau.
Super schön. Gut, also ich kann es eigentlich uneingeschränkt empfehlen, wenn man nicht der größte Zyniker auf dem Planeten ist und sagt, der Sonnenuntergang sieht viel zu gelb aus. Nee, es gibt ja, also ich meine, ich ertappe mich manchmal auch dabei, dass ich in echten Situationen denke, das sind aber auch irgendwie Klischee oder Kitsch oder so. Aber bei dem Spiel hat es wahnsinnig gut funktioniert. Mir ist echt ein Herz aufgegangen und es ist genau das Spiel geworden, was ich eigentlich nach dieser Präsentation erwartet hatte. Ich wollte mich gut fühlen bei diesem Spiel. Ich wollte eintauchen in diese fantastische, wunderschöne Welt. Ich wollte mich in den Details verlieren und das hat mir das Spiel geboten. Es hätte ein Ticken länger, knackiger sein dürfen von mir aus. Mhm. Aber für das, was es jetzt ist, fand ich es eigentlich genau richtig.
Was
ist
eigentlich mit unserer 120er-Wertung passiert?
Die teilen wir jetzt mal aber ordentlich aus hier.
Ja, aber 120%. Ja. Wir brauchen so einen Sticker. Also wir haben einen Sticker.
Wir haben einen Sticker,
ja. Okay, ja, dann kriege ich das jetzt den Sticker. Also mir hat es auch unheimlich gut gefallen. Ich finde immer schade, dass solche Spiele so wenig Interesse generieren, dass sie nur digital erscheinen. Weil das ist wirklich so ein Spiel, da hätte ich gerne einfach eine fette Box mit Making-of und Artbook Und Jani. Es gibt ein Making-of-Video, was heißt Making-of? Eine Bastelanleitung für Jani.
Ja, Twitter ist voll davon. Also ich folge denen auf Twitter und die retweeten 5-mal pro Minute, retweeten die irgendwelche Hobby-Bastler, die Jani sich selber gebaut haben. Das ist furchtbar. Also ich musste denen die Retweet-Erlaubnis abstellen in meiner Timeline. Meine ganze Timeline war nur noch voll mit selbstgemachten Jani-Bildern.
Ja, aber wir Bildern, gut, ich möchte aber auch einen selbst machen. Das ist wohl eigentlich auch sehr einfach, ne?
Das ist eine Anleitung, ist sehr einfach. Du musst einfach nur so ein bisschen Draht, dann gibt es so eine Form, wie halt die Figur aussieht, die ist ja sehr markant mit ihrem dreieckigen Kopf und so. Und dann wickelst du da Wolle rum. Also ist eigentlich echt auch gar nicht schwer.
Einfach. Ja, wir haben hier so eine Vitrine mit Figuren, da würde der wunderbar reinpassen. Das ist natürlich cool.
Ja, Nintendo wird ja erwartet, dass die auf der Gamescom-Pressekonferenz Janis verteilen.
Ja, also so Nintendo wird daraus natürlich wieder Amiibos machen und 15 Euro verlangen.
Genau. Aber wir haben es ja hier mit dem Indie-Developer EA zu tun. Die würden auf so eine Idee natürlich nicht kommen.
Ja, jetzt mal ohne Witz, ne? Was wäre wohl passiert, wenn das Spiel nicht von EA gekommen wäre? Würden dann wären ein paar Leute weniger zynisch gewesen? Was meinst du?
Nee, glaube ich nicht, weil ich finde, dass das Spiel überhaupt von EA geplappert wird. Wörter korrekt ausgesprochen.
Ja.
Ich finde, das hat bei dem Spiel so gar keine Relevanz oder gar keinen Bezug oder dieser typische EA-Hate greift hier, glaube ich, nicht, weil das Spiel so gar nicht in deren Portfolio reinpasst, dass man auch beim Spielen das total vergisst. Also es hat wirklich das Gefühl, als wenn du gerade ein aktuelles Indie-Spiel von Devolver oder irgend sowas gerade runtergeladen hättest. Oder ja, also Devolver passt jetzt vom Image nicht, aber du hast nie das Gefühl, dass EA auch dieses große EA-Logo und so, das fällt da irgendwie alles gar nicht, ist überhaupt nicht relevant in dem Bezug. Also ich glaube nicht, dass das Spiel anders bewertet worden wäre. Es bekommt irgendwie kein EA-Hate ab.
Ich hoffe mal, dass es gab mal eine Zeit, wo EA wirklich eine sehr viele coole Sachen rausgebracht haben. So zu Mirror's, ich weiß nicht, erinnerst du dich? Mirror's Edge und Shadows of the Damned und Alice und
Shadows of the Damned und Alice, genau.
Genau, und auch natürlich auch das erste Dead Space und so. Ich hoffe, dass der Auftakt, dass die auch wieder in die Richtung. Also gut, jetzt kommt ja auch demnächst Mirror's Edge und so. Also ich hoffe, ein bisschen weit wieder weg von diesem ganzen Battlefield-Kram, finde ich mal cool. Also weil, wenn EA solche Sachen probiert, dann kommen oft interessante Sachen raus, weil die halt einfach natürlich die Kohle haben, die Entwickler zu finanzieren. Aber wenn sie den dann halt auch ein bisschen freie Hand haben, also bei Shadows of the Damned zum Beispiel, ist schon ein ziemlich krasses Ding gewesen. Das war super. Also auch so, man sagt ja immer, die müssen halt immer darauf achten, dass es Mainstream-tauglich ist. Und ich meine, Unravel ist natürlich sehr Mainstream-tauglich, aber Shadows of the Damned war so überhaupt nicht Mainstream-tauglich. Das ist sogar ziemlich frech gewesen, so ein Suda 51. Finde ich mal cool, wenn sie wieder ein bisschen mehr in diese Richtung probieren. Aber gut.
Ja, auf jeden Fall löblich, dass sie Unravel finanziert haben, weil es ist einfach, es muss nicht alles. Solche Spiele müssen nicht zwangsläufig Indie sein. Also weißt du, das hat dem Spiel, glaube ich, auch echt gut getan, das Geld, weil sie dann eben noch mehr Zeit reinstecken konnten für die Detailarbeit und ich glaube auch einfach gutes Equipment hatten, um diese Detailaufnahmen irgendwie zu machen.
Ist ja auch eigentlich eine fette Technik, die dahinter steckt. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Also ich glaube
Triple Indie.
Ist ja, also das haben sie das als Indie beworben? Nein, ne? Oder?
Quatsch, geht ja nicht.
Ist ja EA, aber das, also sieht schon, also ist technisch schon auf einem ziemlich hohen Niveau. Also es ist jetzt nicht gerade, also man sieht schon, dass es ein ziemlich teures Spiel war.
Ja.
Trotz Download-Titel.
Ja gut. Gut, dann wünschen wir dem Spiel auf jeden Fall viel Erfolg und ich bin gespannt, was das Studio als nächstes machen wird.
Coldwood Interactive, ne?
Genau. Freue ich mich sehr drauf, was da noch kommen wird.
Bin ich auch mal gespannt. Ja. Alles klar.
Dann bis morgen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.